Danke Ihnen und eröffne jetzt die letzte Fragerunde. Erste Frage in dieser Runde geht an die Kollegin Abgeordnete Maria Michalk, CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage jeweils an Herrn Professor Hoffmann und an Herrn Professor Scholz. Wenn ich jetzt den Nachmittag verfolgt habe, habe ich, glaube ich, die Antwort zwischen den Zeilen schon sehr deutlich gehört. Aber ich will es noch mal dezidiert auf das Spezialgebiet formulieren und beantwortet wissen, was ich jetzt anspreche. Und zwar haben wir in Deutschland 4 autochthone Minderheiten, die sich definieren über Kultur, Sprache, Bildung, Tradition. Die werden bisher von Bund und Ländern gemeinsam dankenswerterweise über Projekte bzw. institutionell gefördert. Ändert sich im Hinblick auf den Artikel 104 bzw. in Kooperation mit den tangierenden Artikeln an dieser Praxis etwas? Und wenn ja, was?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Christoph Weitz, FDP-Fraktion.
Ja, recht herzlichen Dank. Meine beiden Fragen kreisen um die Gemeinschaftsaufgaben Artikel 91a und b. Meine erste Frage möchte ich Frau Pieper stellen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie beabsichtigen oder dem Gesetzgeber vorschlagen würden, den Artikel 91a um eine zusätzliche Gemeinschaftsaufgabe im Bereich der Medien zu ergänzen, einfach um die Zukunftsfähigkeit in diesem Bereich zu erhöhen? Und meine zweite Frage an Herrn Professor Fuchs. Den Bereich Bildungsplanung hat man aus dem Artikel 91b gestrichen. Welche Konsequenzen sehen Sie für die kulturelle Bildung in den nächsten Jahren? Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Spiller, SPD-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Mayer und Herrn Professor Scholz. Der vorgesehene Artikel 22 Absatz 1 Hauptstadtfunktion enthält den Satz, die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Herr Professor Mayer hat ja schon in seiner schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, der Begriff Gesamtstaat sei etwas eigenartig. Da will ich jetzt aber nicht nachfragen. Aber was ist denn die Repräsentation des Gesamtstaates? Ist da der Bundesgesetzgeber, der Näheres regeln soll, gänzlich frei oder enthält dieser Begriff materiell doch also ist ein Inhalt mit verbunden? Also das, was in der allgemeinen Diskussion gelegentlich dazu gesagt worden ist, lässt die Vermutung aufkommen, es sei damit in erster Linie gemeint die sogenannte Hauptstadtkultur. Die ist, wenn man sich das konkret betrachtet, allerdings im Wesentlichen gar nicht zu verbinden mit der Funktion, dass Berlin Hauptstadt des Gesamtstaates ist, sondern es handelt sich im Wesentlichen um kulturelle Einrichtungen aus der Zeit, als Berlin die Hauptstadt des größten deutschen Flächenlandes war. Das wäre etwas eigentümlich, wenn das die Repräsentation des Gesamtstaates Bundesrepublik Deutschland wäre. Also mich würde interessieren, was hat man aus Ihrer Sicht sich vorzustellen unter Repräsentation des Gesamtstaates, wenn das in der Verfassung steht, was sind das für Auflagen an den Gesetzgeber?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Frau Kollegin Dr. Jochimsen, Fraktion Die Linke.
Ja, meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Scholz. Sie haben uns dankenswerterweise sehr ausführlich dieses österreichische Modell hier vorgestellt, wie man dort mit Außenvertretung und innerstaatlichen Aufgaben umgeht. Dann haben wir von Herrn Professor von Danwitz gehört, ja, man kann es eben so machen oder man kann es so machen. Insofern würde ich doch noch mal gerne nachfragen, geht das tatsächlich, dass man es so machen kann oder so? Denn es geht ja schließlich darum, ob es eine effektive Wahrnehmung nationaler Interessen gibt, die gewährleistet werden in einem solchen Artikel wie dem wie der geplanten Neuregelung 23 Absatz 6. Und meine zweite Frage geht an Herrn Professor Schwenke. War denn eigentlich die Kulturförderung des Bundes in der Vergangenheit bisher eher schlecht und veränderungsbedürftig, so wie wir sie gehabt haben? Denn eigentlich nur, wenn ja etwas schlecht ist, schlecht funktioniert und veränderungsbedürftig ist, macht es ja Sinn, es dann in einer so großen Reform im Grunde genommen neu zu positionieren, dass man jetzt die Kulturförderung unter die Einschränkungen der zeitlichen Begrenzung und auch der Degression tatsächlich sinnvoll verantworten kann.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Abgeordnetenkollegen Dr. Krings, CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Scholz. Zunächst die eine zum Themenkomplex Artikel 22. Wir haben ja vieles über Befürchtungen der Kulturpolitiker gesprochen, von uns Kulturpolitikern gesprochen, ob jetzt vielleicht Dinge sich verschlechtern könnten. Ich fand viele Dinge ausgeräumt. Bei 22 haben wir, wie ich finde, von dem Wortlaut her jedenfalls mal eine sehr zukunftsfrohe und optimistische Vorschrift, die das Thema Kulturen an einer neuen Stelle ins Grundgesetz noch mal hineinbringt, im Sinne von Repräsentation. Allerdings dann doch die Frage in diesem Zusammenhang, kann denn aus diesem Artikel 22 im Umkehrschluss die Folgerung gezogen werden, dass die Repräsentation des Bundes dann nur noch in der Bundeshauptstadt in Berlin stattfindet? Und gibt es hierdurch etwa aus Ihrer Sicht irgendwelche Minderungen des Rechtsstatus oder der verfassungsrechtlichen oder überhaupt der rechtlichen Absicherung auch von Maßnahmen des Bundes, auch der Repräsentation in der alten faktischen Bundeshauptstadt in Bonn? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage richtet sich, wenn ich mir es erlauben darf, Herr Professor Scholz, vielleicht weniger an den Staatsrechtler Scholz als an den Politiker oder ich sage mal lieber den politisch erfahrenen Staatsrechtler Professor Scholz. Im Zusammenhang des Artikel 104b, wenn hier offenbar auch auf der eben schon zitierten, in der eben zitierten Pressemitteilung von zwei Kollegen die Kultur als ein Thema von Finanzhilfen angesprochen worden ist, frage ich mich und ich frage Sie, Herr Professor Scholz, ob Sie mit mir einig gehen, dass wir, wenn wir versuchen sollten, Kulturförderung als Finanzhilfe anzusehen, ob wir dann nicht sehr schnell auch in den Subventionsbegriff herankommen, jedenfalls in der politischen Diskussion, und ob das nicht die von uns jedenfalls, von mir, ich sage es mal, von mir jedenfalls politisch und auch im Koalitionsvertrag politisch gewollte Differenzierung zwischen einerseits Subvention und andererseits Kulturförderung dadurch jedenfalls auf der politischen Ebene konterkariert werden könnte, indem dann doch wieder eben Kulturförderung als eine Art Subventionstatbestand, Finanzhilfentatbestand angesehen werden würde, würden wir durch eine solche Gleichsetzung nicht unsere kulturpolitische Argumentation deutlich schwächen und gefährden. Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Abgeordnetenkollegen Benneter, SPD-Fraktion.
Ja, Frage an Herrn Professor Scholz. Herr Scholz, Sie haben ja den Artikel 23 Absatz 6 da mitentwickelt. Der steht ja schon im Grundgesetz seit 1994 drin. Die Sollvorschrift, die da drin steht, verstehe ich jedenfalls nach meinem Rechtsverständnis, ist eine Mussvorschrift, die eben nur ausnahmsweise, von der nur ausnahmsweise abgewichen werden darf, wenn eben irgendwelche besonderen Verhältnisse gegeben sind. Sehe ich das so richtig, dass also das bereits jetzt schon eine Mussvorschrift im Grundgesetz war, nach der ja auch die faktisch gehandelt wurde, etwa im Bereich der schulischen Bildung und auch im Bereich des Rundfunks. Aber die zweite Frage an Sie, Herr Professor Scholz, ist es denn nicht jetzt, Sie haben darauf hingewiesen, ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder sind damals erstmals ins Grundgesetz gekommen. Sind das jetzt nicht Einschränkungen, wenn es jetzt heißt, dass hier diese ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnisse auf den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur und des Rundfunks beschränkt sein sollen? Verstehe ich das richtig, dass das jetzt eine klare Einschränkung gegenüber den bisherigen Befugnismöglichkeiten in dem bisherigen Artikel 23 Absatz 6 sind?
Vielen Dank. Letzte Fragestellerin für heute ist die Frau Abgeordnete Kretin, Kritje Bettin, Entschuldigung, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit der Anzahl der Fragen, weil ich hatte eigentlich mehrere abgegeben. Ich habe jetzt das auf 4 Fragen reduziert. Ich hoffe, dass mir das erlaubt wird, diese Fragen auch zu formulieren. Die erste Frage.
Also wenn die Alternative wäre, eine weitere Fragerunde zu machen, genau, würde ich das Einverständnis der Kollegen nehmen. Wobei der Herr Professor Ring, darauf möchte ich aufmerksam machen, nicht mehr da ist. Insofern, ja, die Fragen, die Sie an den richten wollten, könnten Sie ohnehin nicht stellen, weil er nicht mehr da ist.
Ist schon in Ordnung. Die erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Schulz. Nochmal zu dem konkreten Vorschlag, den Sie gemacht haben, den Begriff Rundfunk durch den Begriff Medien zu ersetzen. Können Sie noch mal näher erläutern, welche Vorteile dadurch entstünden? Würde dieses in der Konsequenz nicht bedeuten, dass dem BKM überhaupt keine Vertretungsbefugnisse mehr zukämen? Die zweite Frage auch an Herrn Dr. Schulz. Sie haben sich ja noch nicht geäußert zu dem österreichischen Modell. Vielleicht könnten Sie das auch noch mal nachholen. Die dritte Frage zum Artikel 75 Absatz 1. Auch das ist zwar schon ein bisschen angeklungen. Ich möchte es aber noch mal ein bisschen unterstützen, dass wir in den letzten Jahren es ja mit erheblichen Konzentrationstendenzen im Medienbereich insgesamt zu tun haben. Anders als Herr Professor Ring bewerte ich das nicht alles so positiv. Dies hat immer zu immer weniger Vielfalt in der Berichterstattung geführt und auch zu sehr unübersichtlichen Beteiligungsverhältnissen. Deshalb gibt es bei uns natürlich schon Überlegungen bezogen auf einheitliche Redaktionsstatute beispielsweise oder auch etwas zu einer bundesweiten Veröffentlichungspflicht von Beteiligungsverhältnissen. Deshalb doch noch mal die Frage, Rahmengesetzgebungskompetenz beim Bund belassen. Frau Pieper hatte das ja auch, hatte dort ja auch einen Vorschlag gemacht. Vielleicht können Sie sich dazu auch noch mal äußern. Sie haben zwar gesagt, Kooperationsmöglichkeiten unterhalb dieser Verfassungsänderung sicherzustellen. Da sehe ich aber die Verbindlichkeit noch nicht so automatisch hergestellt, wie wir das gleichzeitig sicherstellen können. Und die letzte etwas kompliziertere Frage auch an Herrn Dr. Schulz und Frau Pieper. Stichwort IPTV und Bundesliga-Übertragungsrechte der Telekom. Sehen Sie, wie ich, die Gefahr, dass durch die zunehmende Konvergenz aufgrund von Digitalisierung beziehungsweise durch die beabsichtigte Unterscheidung von Inhalten aufgrund der Übertragungstechnik nicht nur die Rechteinhaber ausgetrickst werden können, sondern dass möglicherweise auch die Regulierer auf Bundes- und auf Landesebene gegeneinander ausgespielt werden können. Also Bundesnetzagentur hier zum Beispiel gegen die Landesmedienanstalten, in dem gesagt wird, dass es sich hier um Internetsenderechte handelt. Dabei lassen sich aber diese IP-Pakete ja problemlos auch auf Kabel und über Kabel und Satellit ausgerichtete Fernseher übertragen. Das war's schon.
Vielen Dank. Wir öffnen die Antwortrunde und es beginnt bitte Herr Professor Fuchs auf die Frage der Kollegin Weitz. Ja. Des Kollegen Weitz, Entschuldigung.
Ja, vielen Dank. Nach der Neufassung von Artikel 91b bleiben nur noch 2 gemeinsame Aufgaben übrig zwischen Bund und Ländern, Forschung und Bildungsevaluation, also so etwas wie PISA. Bislang war auf der Grundlage des alten 91b zum Beispiel zustande gekommen die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Zwar ist es richtig, dass Bildungsplanung sich vermutlich nur noch aus dem Geist der 70er Jahre erklären lässt und insofern ist es auch verständlich, dass hier sicherlich kein so großer Erfolg geschehen ist. Aber im Rahmen der BLK ist es zu einer sehr, sehr gelungenen, aus meiner Erfahrung sogar der am besten gelungenen Kooperation zwischen Bund und Ländern bei der Modellprojektförderung, gerade im Bereich der kulturellen Bildung, gekommen. Nicht bloß, dass Bund und Länder dort einvernehmlich diskutiert haben, konzeptionell gestützt, nicht bloß Projekte als Eintagsfliegen zu fördern, sondern zum Beispiel bei dem letzten großen Modellprojekt Kulturelle Bildung im Medienzeitalter QBIM oder einem zeitgleich laufenden Projekt Bildung zur Nachhaltigkeit eine ganze Fülle von Einzelprojekten gefördert haben auf der Basis eines gemeinsam entwickelten Konzeptes. Es wurde auch dadurch sichergestellt, dass aufgrund eben der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern das, was in den Projekten zustande gekommen ist an Inhalten, auf eine wirklich hervorragende Weise auch implementiert werden konnte. Das heißt, in die Praxis eingeführt wird. Es ist höchst bedauerlich, dass genau dieses dieses gelungene Modell von Kooperation zwischen Bund und Ländern jetzt gekappt werden soll. Wenn Sie sehen, man kann ja immer fragen, wenn etwas, was erfolgreich war, gestrichen wird, gibt es eine Alternative? Mir ist keine Initiative bekannt aus dem Kreis der Bundesländer, wo Bundesländer gesagt haben, wir nehmen jetzt in eigener Verantwortung einen Themenschwerpunkt uns vor, stecken dort gemeinsam Geld hinein, entwickeln vielleicht so ein Rahmenkonzept und versuchen das dann anschließend in die Praxis zu überführen. Also im Bereich der kulturellen Bildung oder der Kulturarbeit insgesamt, etwa auch was Fragen der Ausbildung von der Entwicklung neuer Studiengänge, etwa im Bereich Kulturmanagement oder Kulturpolitik betrifft, ist mir eine derartige Initiative ausschließlich von den Ländern nicht bekannt. Das hat erst zustande kommen können durch genau diese Kombination, dass der Bund ein bestimmtes Geld dazugegeben hat, auch zum Teil die Initiative ergriffen hat und die Länder dann mitgemacht haben. Aus dem Grunde finde ich das einen absoluten Rückschritt, wenn jetzt Artikel 91b in dieser höchst restriktiven Weise diese Möglichkeit streicht, zu einer vernünftigen Modellprojektförderung zwischen Bund und Ländern zu kommen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Hoffmann für die Frage von Frau Michalk.
Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, dass die Minderheitenförderung in der Bundesrepublik ist ein typisches Feld von zusammenlaufenden, zusammenwirkenden Zuständigkeiten der verschiedensten inhaltlichen Art und der verschiedensten Herkunft. Weil Minderheitenförderung ja sowohl im schulischen Bereich, im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich erfolgt. Und bei allen Programmen wirken Bund und Länder oder das jeweilige Land, wenn es nur eines ist, zusammen mit ihren jeweiligen Kompetenzen, um ein gemeinsames Förderungsprogramm zu etablieren, eventuell ja sogar auch international abzusichern, wobei in der Richtung dann sowieso eine allgemeine Zuständigkeit des Bundes gegeben ist, aufgrund der auswärtigen Gewaltzuständigkeit des Bundes. Es wird weder durch das bisherige Grundgesetz geregelt und besonders unterstrichen, noch durch irgendeine Änderung tangiert.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Mayer auf die Frage des Kollegen Spiller.
Herr Abgeordneter, zunächst darauf zu verweisen, auch zur Beruhigung von Herrn Krings, dass er hier davon die Rede ist, dass die Repräsentation des Gesamtstaats in der Hauptstadt Aufgabe des Bundes ist. Ob er noch anderswo repräsentiert ist, damit nicht ausgeschlossen. Das ist wohl klar. Gleichwohl ist natürlich die Beantwortung Ihrer Frage nicht so einfach. Man fragt sich, was ist die Repräsentation des Gesamtstaates? Es gibt natürlich eine politische Repräsentation. Die wird durch die Verfassungsorgane hier gewährleistet. Und das bedeutet nicht etwa, dass das Bundesverfassungsgericht deswegen nach Berlin ziehen müsste, damit die Gesamtrezession, müsste. Ja, ob, das ist eine andere Frage. Andererseits ist natürlich nicht alles, was in Berlin als Kultur stattfindet, auf diesem Level förderungswürdig oder unterstützungswürdig aufgrund dieses näher regelnden Bundesgesetzes. Sondern man muss sich schon überlegen, welche kulturellen Aktivitäten, es ist interessant, dass wir bei der Repräsentation immer an die Kultur denken zuerst. Nicht politische Repräsentation ja vielleicht noch, aber dann Kultur. Das heißt, Kultur ist offensichtlich der Punkt, wo sich ein Staat als eine Besonderheit darstellen kann. Und wenn man das so sieht, dann lässt sich schwer vorweg sagen, was also gemacht werden kann. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man, weil man das Schloss Brühl so vermisst hier, weil man wirklich keinen repräsentativen Raum für große Staatsempfänger hat, dass der Bund in der Lage ist, so etwas zu bauen. Ich halte es nicht für vernünftig, aber das wäre jedenfalls denkbar. Ich hielte es auch für denkbar und da bin ich gespannt, wie die Länder darauf reagieren. Ich hielte es auch für denkbar, dass der Bund eine der Opern übernimmt. Nicht also die Staatsoper übernimmt. Ich würde sogar so weit gehen, aber da bin ich vielleicht befangen, weil ich mal Präsident dieser Universität war, dass der Bund in der Lage wäre, eine Bundesuniversität zu machen, wie das in der Schweiz auch existiert. Hätte auch Vorteile, weil auf diese Weise gewisse Standards gesetzt werden könnten etc. Aber ich bin ganz sicher, dass in dem Punkte schon die Länder sagen, damit wollen wir es gar nicht anfangen. Obwohl die Länder bei den Bundeshochschulen gekuscht haben. Das war genauso. Nicht? Die haben sie akzeptiert, dass das Ressortforschung sein soll, das glaubt ja kein Mensch. Das heißt also, es wird schwer sein, das im Einzelnen zu klären, und der Bundesgesetzgeber muss das zunächst mal mit Mehrheit machen und wahrscheinlich auch mit großer Mehrheit machen, und ich garantiere Ihnen fast, kein Land wird das angreifen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Pieper zu den Fragen von der Kollegin Bettin und des Kollegen Weitz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir springen nun wieder in die andere Welt der neuen Medien. Und ich kann hier nur Herrn Weitz sagen, ja, es tut Not etwas für die Zukunftsfähigkeit des gesamten Bereiches der Medien, Rundfunk, Fernsehen, also die herkömmlichen Bereiche, als auch die neuen Medien, Pay-per-View, Video-on-Demand und dann auch die neuen Handymöglichkeiten und das Internet zu regulieren. Denn die Inhalte, die dort fließen, sind identisch, während die Transportmittel in einem Maße divergieren, dass sie von der alten, guten alten deutschen Rundfunkordnung kaum noch zu erfassen sind. Und da beginnt mein Vorschlag anzusetzen. Weil wir haben jetzt die Chance einer Verfassungsbereinigung und Modernisierung, und die sollte man in folgender Weise nutzen. Ich halte den Vorschlag von Herrn Schulz, nur einen Koordinationsrat, nämlich ein Gremium, in dem man sich ein bisschen koordinieren muss, zu gründen, für nicht zureichend. Denn solche Dinge versanden sehr schnell, wie wir bei der Kultusministerkonferenz es ja leider erlebt haben. Ich denke, dass man wirklich den 91a um diesen Punkt der Gemeinschaftsaufgabe Medien, und zwar dann im weiten Begriff, ergänzen sollte und hier dann eben eine Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe einführen. Das hätte auf mehreren Schienen, die Frau Bettin dann angesprochen hat, auch sehr große Vorteile bei den Entscheidungswegen. Die Entscheidungswege sowohl bei den Landesmedienanstalten, aber auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden immer länger und komplizierter. Ich kann Herrn Rinks Einschätzung, dass die Frequenzzuteilung wunderbar funktionieren würde, nicht teilen, wenn Sie 51 Anträge für DVB-H und DVB-T hier in Berlin vorliegen haben. Ich kriegte neulich einen solchen Karton. Und dieses dann abgestimmt werden muss, das medienrechtliche Verfahren bei den Landesmedienanstalten abgestimmt werden muss mit dem Verfahren der Bundesnetzagentur, die dann als Notar handelt und dann die Schaltungen vornimmt. Das ist einfach ein Auseinanderfallen der Dinge, die jetzt technisch und auch inhaltlich zusammenwachsen, sodass ich meinen Vorschlag noch einmal kurz begründen möchte. Der liegt darin, dass einmal der ganze Bereich der Bundesnetzeagentur mit der Wellenhoheit des Bundes zusammengefügt wird mit einer zweiten Kammer, die dann den Ländern ihr Gewicht gibt, wo auch eben die Inhaltskomponenten, die Rundfunkfreiheit, die Programmfreiheit, die Schutzelemente, Persönlichkeitsschutz, Datenschutz, Jugendschutz hineingebracht werden und dort von den Ländervertretern, so etwa in einem Modell wie der Bundesrat es ist, also dann aber auch konkret spezialisiert auf diesen Bereich, arbeiten würde, in Kooperation mit der Bundesnetzagentur. Das würde die Abläufe erheblich vereinfachen. Die Zuteilung der Frequenzen läuft zurzeit extrem schwierig. Jeder externe deutsche oder auch ausländische Investor muss bei 15 Landesmedienanstalten, wenn er bundesweit ausstrahlen will, die medienrechtliche Zustimmung erhalten und zuzüglich dann auch noch bei der Bundesnetzagentur sich die Schaltung entsprechend geben lassen. Das ist ein Verfahren, was so nicht mehr zeitgerecht ist und das wir nicht über den 23 Absatz 6 lösen können, nämlich mit einer Repräsentanz der Länder in Brüssel, das ist zu wenig. Wenn wir auch die kulturelle Vielfalt UNESCO-Resolution jetzt sehen, auch hier wären die Länder mit ihren kulturellen Anforderungen wirklich wichtige Gesprächspartner, sodass ich denke, dass man hier eine Großbereinigung in diesem Feld machen muss, um die Zukunftsfähigkeit wirklich zu schaffen. Das kanadische Modell ist meines Erachtens das beste Modell, was man hier einbringen könnte. Noch schnell zur IPTV-Problematik. Telekom und Arena haben sich ja jetzt geeinigt. Ich denke, das Urheberrecht mit seiner engen Zweckbindung ist hier auch eindeutig. Die Telekom hatte nicht die Rechte, selber über Satellit und Kabel auszustrahlen, sondern sie hatte eben nur die Internetrechte. Das hat, ist jetzt als Einigung erfolgt. Die Kabel- und Satellitrechte liegen bei Arena. Aber, Frau Bettin, was ich als dramatisch ansehe, dass jetzt Kabelnetzbetreiber selber in ihren Netzwerken die Programme verbreiten und dann weitere Bewerber, die ja praktisch dann ihnen nachrangig sind, in der Konkurrenzsituation möglicherweise schlechter behandeln. Und wo bleibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn die lang geforderte Trennung von Netz und Programm nicht mehr aufrechterhalten wird? Dieses könnte das Modell, was ich hier jetzt heute nun mal angedacht habe, alles in einem großen Schnitt bereinigen. Und ich glaube, dass sehr viel Friede in dieser Landschaft entstehen würde und vor allem die Zukunftsfähigkeit Deutschlands erreicht werden könnte in dem medialen Feld. Dankeschön.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Scholz auf die Fragen der Kollegen Michalk, Spiller, Joachim, ja, Krings und Benneter.
Vielen Dank, Frau Holzner. Ich darf mit der Frage von Frau Michalk beginnen. Es ist ja ein sehr differenzierter Gegenstand, den Sie angesprochen haben. Im Grunde geht es um nationale Minderheiten deutscher Staatsangehörigkeit. Ich betone das ganz ausdrücklich deshalb, weil es nicht der Bereich des Ausländerrechts ist, um den es hier geht. Nationale Minderheiten deutscher Staatsangehörigkeit, also etwa die Dänen in Schleswig-Holstein und die Sorben, die sorbische Minderheit in Sachsen und in Brandenburg. Ich bin der Meinung, dass diese, was hier zu tun ist und getan wird, eine typische Zuständigkeit im Grunde Kraft Natur der Sache ist, auch des Bundes. Auch des Bundes. Denn es geht genau genommen ja hier um Fragen der nationalen Integration, der Identität einer Nation, die sich als Kulturnation, vor allem als Kulturnation versteht, aber in dieser Facette Kulturnation natürlich auch andere Facetten anderer kulturgeschichtlicher, anderer ethnischer Entwicklungsstränge zu berücksichtigen, diese zu pflegen und auch, wenn man könnte sagen, auch zu hegen hat. Denn dies ist ein Stück Selbstverständnis des Gesamtstaates Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland. Also eine natürliche, eine Kraft Natur der Sache, eine Aufgabe auch des Bundes, ich betone auch des Bundes, weil es natürlich eine Fülle von Angelegenheiten gibt, wenn ich etwa sage, etwa wenn es um die Schulen geht. Wenn ich zum Beispiel Dänisch in der Schule in Schleswig-Holstein lehren lasse, ist das natürlich eine Aufgabe, weil Schulrecht des Landes Schleswig-Holstein, weil der Bund keine Zuständigkeit für die Schule hat. Aber im Übrigen, alles das, was auch förderungsmäßig zu leisten ist, ist eine typische, ich sage nicht Gemeinschaftsaufgabe. Der Begriff wird zum Glück ja verabschiedet. Aber beide Seiten, Bund wie Land oder Länder, haben hier eine originäre eigene Zuständigkeit, das zu tun, was notwendig ist. Ich komme zu der Frage von Herrn Spiller. In der Tat, es ist eine schwierige Frage, wie Herr Mayer schon gesagt hat, weil der Begriff Repräsentation des Gesamtstaates natürlich ein sehr offener Begriff ist. Wir würden sagen, ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ich würde sagen, es ist ein vor allem politischer Begriff. Aber das steht einer Verfassung ja zu, sich auch auf im Grunde politische Generalklauseln dieser Art nicht zurückzuziehen, sondern sie ausdrücklich sogar Inkompetenz, möchte ich aber sagen, zu berufen. Aber das sind natürlich Spielräume und deshalb der Gesetzesvorbehalt. Es ist mit Sicherheit nicht nur, hier teile ich das, was Herr Mayer gesagt hat, nicht nur der Bereich der Kultur. Aber der Bereich der Kultur auf der anderen Seite ist natürlich deshalb von zentraler Bedeutung, weil wenn wir uns als Kulturnation verstehen, und das ist ja das Wesentliche, die dominierende Sicht, der Gesamtstaat Bundesrepublik Deutschland versteht sich und definiert sich in seinem Selbstverständnis vor allem als Kulturnation. Damit ist die Identifizierung wie die Schaffung, auch die Integration dahin zur Kulturnation, soweit es eben über den Bereich von Länderzuständigkeiten hinausgeht, ist Aufgabe des Bundes. Ist Aufgabe des Bundes. Im Grunde wieder eigentlich Kraft Natur der Sache. Aber das ist jetzt hier klargestellt. Und ich glaube, dass das sinnvoll und vernünftig ist, dass man das in dieser Form in die Verfassung hineingeschrieben hat. Ich will mal einen Vergleich ziehen, wie weit das, bei der Frage, wie weit kann denn das gehen? Wenn ich einen Zentralstaat, einen typischen Einheitsstaat nehme wie Frankreich, Repräsentation des Gesamtstaates im Sinne dessen, was in Paris geschieht. Ich glaube nicht, dass das voll übertragbar wäre auf die Hauptstadt eines Bundesstaates, wie die Bundesrepublik Deutschland es ist und wie Berlin die Hauptstadt dieses Landes, dieses Bundesstaates ist.
In einem Bundesstaat gibt es eben nicht so viel gesamtstaatlich zentrale, in der Hauptstadt zu konzentrierende Repräsentationsfunktionen. Das führt im Übrigen auch schon ein bisschen hinüber zu der Frage, die ich Herrn Krings noch zu beantworten habe. Berlin hat einen Doppelstatus. Es ist ein Bundesland und steht damit im Konzert der Zuständigkeitsverteilung von Bund und Ländern. Und auf der anderen Seite ist Berlin eben Hauptstadt des Gesamtstaates. Das heißt, hier wird es immer wieder auch kompetenzielle Abgrenzungsprobleme geben und die muss man auch annehmen. Aber es geht bei Repräsentation des Gesamtstaates geht es natürlich um die Darstellung nach außen, gar kein Zweifel. Im Grunde Kontext zu auswärtigen Angelegenheiten. Aber es geht auch um die Funktion nach innen. Eine Hauptstadt hat, in einem demokratischen Staaten, hat eine Hauptstadt auch eine innenpolitische Integrationsfunktion. Und dazu gehört zum Beispiel dann wiederum ganz entscheidend, da schlägt die Brücke hinüber, zur Kulturpolitik vor allem. Und deshalb, ich teile das, was Herr Mayer gesagt hat, die Beispiele, die man sich vorstellen kann. Aber mit Sicherheit wird man aus dem Artikel 22 jetzt nicht bestimmte Projekte sozusagen ableiten können und sagen müssen, also die Staatsoper hat jetzt künftig der Bund zu übernehmen. Natürlich nicht. Das ist eine Frage der politischen Gestaltung, des politischen Ermessens der Bundesgesetzgebung, selbstverständlich. Aber die Grundaufgabe ist da und ich habe in meinem Eingangsstatement versucht schon deutlich zu machen, ich sehe hier auch einen Verfassungsauftrag. Also nicht nur sozusagen eine Ermächtigung, der man folgen kann oder auch nicht folgen kann auf Seiten des Bundes, sondern hier ist auch ein materieller Verfassungsauftrag, diesen Auftrag auch als Bund anzunehmen und mit Leben zu erfüllen. Ich darf vielleicht mal kurz springen, Frau Jochimsen, wenn Sie mir das nachsehen, weil ich gerade bei 22, Herr Krings mich ja auch gefragt hat. Also ein Umkehrschluss, dass gesamtstaatliche Repräsentation jetzt nur noch in Berlin stattzufinden hat, wäre natürlich widersinnig. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gesamtstaat und er erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. In der Hauptstadt ist natürlich sozusagen, konzentrieren sich diese Verantwortlichkeiten, aber keineswegs ist es so, dass das etwa ausschließlich so sein dürfte. Das wäre widersinnig. Und was die Situation von Bonn angeht, ich finde, das völlig zu Recht hier hervorgehoben worden ist, auch in der amtlichen Begründung, auch in der Diskussion ja schon der Föderalismuskommission, dass gar kein Zweifel daran bestand, dass Bonn eben von seiner Geschichte her da auch mit Recht seine Position hat und dass diese Rechte auch künftig zu wahren sind auf der Grundlage der gegebenen gesetzlichen und vereinbarungsmäßigen Rechtsgrundlagen. Und dass Bonn im Übrigen gerade in diesem Sinne auch, das beweist im Grunde auch diese unterschiedliche Situation einer Bundeshauptstadt, im Unterschied etwa der Hauptstadt eines Einheitsstaates wie Paris. Man könnte sich schwer vorstellen, aus meiner Sicht, dass zum Beispiel UNO-Instanzen etc. in der Form, wie das in Bonn angesiedelt wird, oder die Bundesstadt Bonn im Grunde ja auch in auswärtigen Angelegenheiten im weitesten Sinne heute verstanden und gepflegt wird, dass das in Frankreich der Fall wäre. Oder falls sein könnte, hätte ich Zweifel. Aber das zeigt gerade im Grunde ein bestimmter auch Reichtum, gestaltungspolitischer Reichtum, den ein Bundesstaat hat, auch im Rahmen von Grundfragen der Repräsentation des Gesamtstaates. Frau Jochimsen, die Frage so oder so. Natürlich hat ein Verfassungsgeber, und hier geht es um Verfassungsgesetzgebung, hat natürlich die Möglichkeit, den einen Weg zu gehen oder den anderen Weg zu gehen. Hier besteht natürlich gestaltungspolitisches Ermessen, gar kein Zweifel. Bloß mein Votum für oder gegen die jetzt hier vorgesehene Regelung ist die, dass ich glaube, dass die andere Regelung, Stichwort Konzentration der Außenvertretung beim Bund, dass sie die effizientere ist. Was die Wahrnehmung deutscher Interessen, die wirksame Wahrnehmung deutscher Interessen in Brüssel angeht. Deshalb werbe ich für diese andere Regelungsmöglichkeit. Aber diese beiden Regelungsmöglichkeiten sind nicht sozusagen im Sinne einer rechtlichen Alternative dahingehend zu verstehen, dass nur das eine oder das andere geht, sondern man muss sich entscheiden. Herr Krings, zu Ihnen zurück, wo Sie mich angesprochen haben, auch noch als Altpolitiker. Bin ich ja nicht mehr. Aber ich glaube, aus meiner Sicht ist das auch das ist nicht nur eine politische, das ist auch eine evident rechtliche Frage. Ich meine schon, dass diese Gefahr besteht, wenn man Kulturförderung nur sozusagen oder dominierend unter die Kategorie von Finanzhilfen subsumiert, ist der Subventionstatbestand sofort begrifflich auf der Bühne. Man kann das noch weitertragen. Denken wir wieder an die europäische Situation. Das sind dann Beihilfen. Und das Problem mit der Beihilfe, das haben wir im Grunde ja schon im Rundfunkrecht. Der Streit im Grunde, die letztlich ungelöste Frage, ob die Rundfunkgebühr nicht aus Brüsseler Sicht eine unstatthafte Beihilfe für die öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten ist. Nicht? Also, man muss aufpassen, in der Tat. Man muss aufpassen, wie man terminologisch operiert, weil Terminologie ist hier auch Inhalt oder wird sehr schnell auch zu problematischem Inhalt. Als letztes, Herr Benneter, richtig ist, dass der bisherige 23 Absatz 6 eine Sollvorschrift war, natürlich. Aber Sollvorschriften erlauben Ausnahmen. Es ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Und so wird ja auch im Grunde argumentiert, es hat doch nie Probleme gegeben. Dieses Argument ist ja da, das ist ja auch richtig. Die Probleme sind nicht häufig gewesen, aber es hat welche gegeben. Das wird Ihnen, wenn Ihnen Brüsseler Kommissare und Kenner der Szene bestätigen können. Nur das ändert nichts daran, man muss auch weiterdenken natürlich in der Richtung, was ja mehrfach auch angesprochen worden ist. Einstimmigkeiten, wo in Brüssel eine Entscheidung nur einstimmig fallen kann, ist es relativ leicht. Aber wir entwickeln uns ja, und ich finde aus guten Gründen, im Sinne einer vernünftigen verfassungspolitischen, europäischen Integrationspolitik immer mehr auch zur Mehrheitsentscheid. Und das bedeutet, dass man eben dann auch noch handlungsfähiger sein muss. Und deshalb spricht meines Erachtens eben viel dafür, diese jetzt vorgesehene Muss-Vorschrift nicht aufzunehmen. Ich bin auch mit Ihnen der Meinung, ich durfte Sie so verstehen, in der Tat, der alte 23 Absatz 6 sprach nur von den ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnissen. Man hat auch damals schon vor allem an die hier genannten Bereiche gedacht. Also Rundfunk, Fernsehen, Schulen und Kultur. Dass man es jetzt ausdrücklich so sagt, hat mich etwas gewundert, muss ich ehrlich sagen. Hat mich etwas gewundert und ich konnte es auch nicht, was nicht aus meiner Sicht identifizieren, wo das eigentlich herkommt. Denn wenn der Begriff der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnisse ja zum ersten Mal im Grundgesetz seinerzeit im alten 23 Absatz 6 erschien, daran erinnere ich mich noch sehr gut aus der damaligen Verfassungskommission, man suchte ein Kriterium und sagte, dann müssen wir halt den Begriff der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnisse der Länder jetzt mal einfach hier reinnehmen, obwohl sich jeder im Grunde im Klaren war, dass dieser Begriff nur sehr bedingt operationalisierbar im Sinne der Rechtsanwendung ist. Also viel besser die schlichte Kompetenzvermutung des Artikel 70. Aber das ging hier nun nicht mehr anders. Jetzt hat man es weiter konkretisiert, indem man diese Kompetenzmaterien hier ausdrücklich reingenommen hat. Ich würde dazu tendieren, es auch hier bei der alten Formel zu lassen. Denn wir haben ja auch in der heutigen Diskussion klar gesehen, wie die Dinge schwimmen. Wie die Dinge schwimmen, gerade in Bezug auf Brüssel. Ich sage nochmal, was ist Rundfunk und Fernsehen aus der Sicht des EG-Rechts? Da ist es eine Dienstleistung, müsste man intern sagen, Recht der Wirtschaft, also konkurrierende Bundessache. Und aus Ländersicht innerstaatlich, nein, kann nicht sein. Es wird immer wieder solche schwimmenden, fließenden Tatbestände geben in der weiteren Entwicklung. Da darf man sich gar keine Illusionen hingeben. Und so würde ich immer dazu neigen, eine Verfassung muss immer ein Stück nötiger Offenheit bewahren. Und da glaube ich, dass die alte Formulierung in der Tat mehr der Offenheit Genüge getan hat, als es die jetzt vorgesehene tut. Manchmal muss Verfassungsrecht auch etwas unbestimmt bleiben, wenn es zukunftsfähig sein will. Das ist eine ganz alte Weisheit der Verfassungsgesetzgebung. Und in aller Regel, je detaillierter, je konkreter man einer Verfassung Themen beim Namen nennt oder ausdrücklich zu formulieren versucht, umso schneller sind die Normen dort überholt. Und eine Verfassung muss sich immer dafür hüten, dass sie überholt wird durch die Entwicklung. Das Grundgesetz, das ursprüngliche Grundgesetz, war in der Beziehung übrigens vorbildlich. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Das Wort hat jetzt Herr Dr. Schulz auf die Fragen der Kollegin Bettin.
Ja, vielen Dank. Eine Liste von Fragen. Ich versuche sehr kurz, aber doch hoffentlich mit ein paar Informationen zu beantworten. Die erste Frage ging dahin, den Vorschlag noch einmal zu erläutern, den 23 Absatz 6 so zu formulieren, dass Medien vielleicht statt Rundfunk der geeignete Begriff sein kann. Da ist vorauszuschicken, dass die Norm in meiner Perspektive dadurch, dass es jetzt erforderlich geworden ist, durch den Kompromiss, den Bund und Länder hier geschlossen haben, konkrete Materien zu bezeichnen, auf die sich die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder bezieht, zu Unschärfen führt. Und mein Vorschlag, hier von Medien zu sprechen, ist nicht als Ausweitung gedacht, sondern nur als Klarstellung, dass hier von einem weiten Begriff gesprochen werden soll, wie er nach meiner Beobachtung zwischen Bund und Ländern eigentlich in der Gesetzgebungskompetenz auch so praktiziert wird. Denn der Mediendienstestaatsvertrag bezieht sich ja auf elektronische Medien, auch jenseits dessen, was einfach gesetzlich als Rundfunk bezeichnet wird. Insofern ist die Gesetzgebungskompetenz hier ja offensichtlich weiter und das könnte man dadurch kennzeichnen. Der Bereich der Presse spielt nach meiner Beobachtung hier nicht so eine starke Rolle, dass also der Medienbegriff hier zu einer zu starken Ausweitung führen würde. Also deshalb mein Petitum dahin zu überlegen, ob nicht der Medienbegriff hier eindeutiger sein könnte. Wohl wissend, dass das dem Kompromiss geschuldet ist, diese Unsicherheit, dass man eine solche Regelung geschaffen hat, die jetzt bestimmte Bereiche benennt. Der zweite Punkt, österreichisches Modell, das hat natürlich eindeutig den Charme klarer Außenvertretung und Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik nach außen. Das ist ein gewichtiger Punkt aus meiner Sicht. Die Frage, die zu entscheiden ist, ist, will man eigentlich, dass die Länder eigenständige Politik auf der Ebene Europas führen sollen oder nicht? Wenn das notwendig, wenn das als sinnvoll erachtet wird, dann ist es auch notwendig, hier richtig tatsächlich Entscheidungskompetenzen und Außenwahrnehmungsrechte zu haben. Es geht hier ja nicht nur um den, wenn es um Rundfunk geht, nicht nur um den Kulturministerrat, sondern auch um viele andere Gremien, in denen diese Materie eine Rolle spielt. Und wenn die Länder hier tatsächlich agieren können sollen, dann denke ich, ist dieses Modell, so wie es ja auch schon war und wie es jetzt etwas umgestaltet wird, durch den vorgeschlagenen 23 Absatz 6 vorzugswürdig. Aber es ist in der Tat mit dem Nachteil behaftet, dass es die Bundesrepublik in den Verhandlungen schwächen kann. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Der dritte Punkt, ist es nicht nötig, entgegen meinen vorherigen Ausführungen, so etwas wie entweder eine Rahmenkompetenz im Gesetzgebungsbereich oder im Bereich der Verwaltungskompetenzen, so etwas wie eine Gemeinschaftsaufgabe zu konstruieren, damit es tatsächlich zu einer fruchtbaren Kooperation und Koordination kommt zwischen Bund und Ländern. Was die Gesetzgebungskompetenzen angeht, glaube ich, dass dies nicht erforderlich ist, denn es gibt hinreichend viele Berührungspunkte zwischen Bund und Länderkompetenzen, so wie die Kompetenztitel jetzt gefasst sind, um eine solche Kooperation zu erzwingen. Das ist schon allein im Bereich der Bundeskompetenz Telekommunikation. Das ist für den Bereich Rundfunk, Telemedien, alles was mit Internet zusammenhängt, so bedeutsam, dass die Länder hier ohne den Bund nicht handeln können und umgekehrt auch Koordinationsbedarf besteht. Also insofern glaube ich, dass nicht daraus eine Notwendigkeit besteht, hier über Kompetenztitel des Bundes im Bereich der Gesetzgebung nachzudenken oder die Erhaltung des Kompetenztitels Presserahmen zu erhalten. Der zweite Punkt, der dazu gehört, ist die Frage Gemeinschaftsaufgabe. Dazu könnten die Kollegin Pieper und ich wahrscheinlich ein mehrtägiges wissenschaftliches Symposium abhalten. Da sind so viele Fragestellungen betroffen. Ich will meine augenblickliche Position dazu nur noch mal ganz kurz dadurch erläutern, dass ich darauf hinweise, dass die Regelungsziele im Bereich der Bundeskompetenz und im Bereich der Länder durchaus noch unterscheidbar und trennbar sind. Es geht zwar beispielsweise in beiden Fällen um Frequenzen, aber wenn die Bundesnetzagentur tätig wird, tut sie das mit anderen Zielsetzungen der Regulierung, als das die Landesinstanzen tun. Und es kann sogar produktiv sein, wenn es zwei Institutionen sind mit unterschiedlichen Interessen, die das ausfechten öffentlich, nämlich hier einerseits Frequenzen für die öffentliche Kommunikation zu bekommen, also in den Bereich des Rundfunks zu ziehen, oder die Frequenzen eher nach einem wirtschaftspolitischen Gesichtspunkt zu verwerten und dieses denn hier sozusagen zwischen Bund und Ländern verhandelt wird. Ich gebe Frau Pieper vollständig recht, dass es im Augenblick überkomplex ist, wenn Sie Handy-TV beispielsweise veranstalten wollen, dass Sie das nun, was beispielsweise Zulassung als Plattformanbieter angeht, bei 15 Landesmedienanstalten einreichen müssen. Aus meiner Perspektive ist das aber überwiegend ein Punkt der Straffung des Föderalismus auf Länderebene und nicht unbedingt der Koordination von Bund und Ländern in diesem Bereich. Da ist sicherlich noch etwas zu tun, aber das haben die Länder, auch wenn ich das richtig sehe, schon auf den Weg gebracht, jedenfalls, soweit mir das bekannt ist, in wesentlichen Teilen. Kanada, wie von Frau Pieper angeführt, ist sicher ein interessantes Beispiel, über das man länger sprechen könnte, aber eben auch wegen der Regulierungstraditionen nur begrenzt vergleichbar. Der vierte Bereich, vierte Frage ging in Richtung IPTV. Führt das nicht dazu, dass die Regulierer gegeneinander ausgespielt werden können und dass es hier zu Regelungslücken kommt? Ich halte das für ein Übergangsphänomen. Das kann man auch recht gut an diesem Beispiel der Rechte erkennen. Ich glaube nicht, dass es bei der nächsten Bundesliga-Rechtevergabe überhaupt noch so etwas wie Internetrechte gibt, weil klar ist, dass über diesen Standard, diesen IP-Standard des Internets, eben ganz unterschiedliche Dienste bedient werden können. Man kann darüber klassisch Fernsehen, man kann aber auch ganz andere Sachen machen. Und die Regelungen sind im Prinzip, ich will sie jetzt nicht zu stark machen, aber die Regelungen sind im Prinzip im Augenblick auch schon so neutral aufgestellt, dass die Landesmedienanstalten die Möglichkeit haben zu sagen, was über diesen IP-Internetstandard auf Fernseher verbreitet wird und ganz normal wie Fernsehen geguckt wird, das ist Fernsehen im Sinne des Rechtes der Rundfunkstaatsverträge und dementsprechend genauso behandelt wird. Das heißt also als Beantwortung der Frage, im Augenblick haben wir einen Übergangszeitpunkt, wo das Risiko besteht, dass ein solches Ausspielen vielleicht auch der Regulierer eine Rolle spielt, aber die gesetzlichen Grundlagen sind weitgehend, nicht an allen Punkten, weitgehend so neutral, dass wenn diese Unsicherheit der Übergangsphase überwunden ist, es hier aus meiner Sicht zu sachgerechten Regelungen kommen kann. Dankeschön.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Schwenke auf die Frage von Frau Jochimsen.
Die Handlungsmöglichkeiten der Kulturpolitik werden in Deutschland durch diese neue Gesetzgebung fatal reduziert. Ich denke, man muss bei aller Kritik, die man zum Fördersystem hat, auch haben kann in Deutschland, sagen, dass sie sich entwickelt hat. Wenn die Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag leistet zum Bayreuther Festspielen oder Bamberger Symphonikern, denn tut sie das nicht nur aus gesamtstaatlichen Erwägungen, sondern hat sie das auch getan, um dieses als Beitrag für europäische Kultur zu leisten. Mit anderen Worten, die Verpflichtung, die sich durch die Verflechtung ergeben haben im Laufe der Zeit, das ist ja nicht erfunden von heute auf morgen, und jetzt kommt jemand und sagt, jetzt entflechten wir mal schön, es hat sich längere Zeit entwickelt. Oder wenn ich auch an die Weimarer Klassik denke, genau das sind ganz wichtige Maßnahmen, die kulturpolitisch in Abstimmung von Ländern und Bund wichtig war. Ich würde also auf Ihre konkrete Frage, hat sich Kulturförderung in diesem Lande bewährt oder nicht bewährt? Sie hat sich bewährt. Und sie wird jetzt nicht nur erschwert, sondern sie wird etwa über den 104 so eingeschränkt, dass manche Maßnahmen, wo die Länder nur ein Drittel beispielsweise investieren, ganz wegfallen wird. Also ich sehe die Aufgabenfelder, die der Staatsminister hat, künftig durchaus zusammenschrumpfen. Er wird nicht mehr furchtbar viel zu tun haben. Was will er sich denn nach diesen den 91b oder dem 104b, was soll er denn da noch möglicherweise Neues, was eigentlich erforderlich wäre, auch im Blick in den Zusammenhang Europas, was soll er denn noch tun? Er kann doch einfach nur sagen, ich gucke mal darauf und sehe, ich habe bald nichts mehr zu tun. Also ich halte diese Entflechtung, die ganze Entflechtungsdebatte schon damals, betraf ja nicht nur Kultur, auch vieles andere, für fatal, wenn sie in der Radikalität, wie das hier ausgedrückt ist, denn auch wirklich durchgeführt wird. Max Fuchs hat vorhin sehr deutlich auch für den Kulturrat gesagt, was das konkret heißt, das will ich nicht wiederholen, aber ich sehe die Gefahr als sehr groß an und denke, dass wir mit unserem wichtigen Beitrag, den wir in Europa mit unserem föderalen System leisten, auch für die anderen mit, vor allem auch im Blick auf Mittel- und Osteuropa, ich sehe das nicht nur gefährdet, sondern ich sehe unser deutsches Modell im tiefen Kern für gefährdet. Danke.